Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir inspirierende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen teilen. An meiner Seite natürlich, wie immer, die charmante, die kluge, die außergewöhnliche Kim Seidler.
Wow, vielen Dank. Also klug hast du noch nie gesagt. Ich fühle mich sehr geehrt.
Das muss auch gesagt sein, Kim.
Du strahlende, starke, großherzige Katrin Jakob. Ja, in unserer heutigen Episode haben wir eine ganz besondere Gästin. Es ist die Jana Linke, bekannt als die faszinierende Stimme und das journalistische Talent hinter vielen erfolgreichen Sendungen auf NTV.
Unter anderem, genau. Jana, wir legen dir jetzt so ein bisschen den verbalen roten Teppich aus. Eine renommierte Journalistin, nicht nur, sondern auch eine starke Persönlichkeit, wie wir finden, die durch ihre Arbeit wichtige gesellschaftliche Themen und auch wirtschaftliche Themen in den Vordergrund rückt. Deine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und deine Zuschauer zu fesseln und innen, macht dich zu einer der angesehensten Stimmen in den Medien. Und wenn ihr da draußen sie noch nicht kennt, dann werdet ihr sie heute kennenlernen.
Genau. Ja, wir rollen weiter den roten Teppich aus. Deine Karriere bei NTV ist wirklich beeindruckend. Du hast dich als kluge und einfühlsame Interviewerin, ja, hast du dir einen Namen gemacht und dabei stets auch deine Integrität bewahrt. Deine Berichterstattung und Analyse von aktuellen Ereignissen sind für viele Menschen eine wichtige Informationsquelle. Und aktuell arbeitest du als Chefin vom Dienst und als Moderatorin von diversen Wirtschaftsmagazinen. Aber jetzt, finde ich, darfst du auch mal was sagen.
Willkommen.
Oh Gott, willkommen. Ihr Lieben, ich bin knallrot im Gesicht. Also so ein schönes Intro habe ich tatsächlich noch nie bekommen. Das muss ich mir tatsächlich für meine Gäste auch mal überlegen. Also wunderbar, vielen Dank. Jetzt habt ihr natürlich ziemlich hoch gestapelt auf jeden Fall. Jetzt muss ich Gas geben. The pressure is on.
No pressure, nein. No pressure. Wirklich von unserer Seite. Du merkst die Begeisterung auch für Frauen, die wirklich Tolles leisten. Die Leidenschaft kommt hoffentlich auch bei uns rüber und auch die gute Laune. Umso schöner ist es immer, wenn man jemanden mal zu Gast hat und diese Frau dann persönlich berichten kann. Und interessant finden wir immer, bevor jemand zur Karriere kommt, den Blick auf die Kindheit, ne, in jeglicher Hinsicht, auch bei uns, Kim und ich, haben uns auch intensiv darüber unterhalten, wie wir so aufgewachsen sind, ganz unterschiedlich, aber uns vereinen natürlich auch Dinge. Jetzt sind wir sehr gespannt, von dir zu erfahren, liebe Jana. Wie bist du aufgewachsen? Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Wie warst du so? Erzähl mal. Und Vorbilder haben deine Eltern dir vielleicht auch mitgegeben,
Role Models? Ich finde das total spannend, dass ihr da mit reingeht, weil ich auch ein ganz großer Verfechter davon bin, dass die Kindheit einfach die Grundlage ist für die Person, die man einfach heutzutage ist, im positiven wie im negativen Sinne. Ich hatte wirklich das Glück, das ganz, ganz große Glück, dass ich eine ganz tolle Kindheit hatte, auch mit tollen Eltern, mit einer tollen Schwester. Und bei uns war es tatsächlich so, meine Mutter hat immer gearbeitet. Und das war so eine Sache, die ein bisschen anders war als vielleicht auch bei anderen Freundinnen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, für mich steht ganz klar fest, ich möchte auch Karriere machen. Ich hatte dann auch eine Schwester. Und mein Vater hat meine Schwester und mich aber auch, ja, wie so Jungs auch ein bisschen erzogen, bin ich ganz ehrlich. Also mir wurde beigebracht, ich kann Autoreifen wechseln, ich kann streichen. Also ich bin sehr so aufgewachsen als Mädchen, ich kann alles machen, ich kann alles werden und es gibt so gar keine Grenzen. Ich bin ganz ehrlich, dass es diese Grenze und diese gläserne Decke gibt, das ist mir erst später, sagen wir mit Mitte 20 mal irgendwie aufgefallen, in meiner Kindheit überhaupt nicht. Da ist man ja irgendwie noch naiv und deswegen ist ja auch das Umfeld und die Familie dann so unglaublich wichtig. Und das war richtig, richtig toll und schön und ich hatte unsere Oma, die bei uns im Haus mit gewohnt hat und deswegen konnte meine Mutter, das muss man halt auch dazu sagen, auch arbeiten gehen. Meine Eltern konnten halt auch ihr Ding machen. Meine Schwester ist, by the way, 16 Jahre älter als ich.
Ach,
ja, okay. Ja, deswegen mit meinen Neffen bin ich näher zusammen als mit meiner Schwester. Und meine Oma hat sich dann auch viel natürlich um mich gekümmert, um meine Schwester. Und das war ganz toll. Das war dieses typische Mehrgenerationenhaus, wo man merkt heutzutage, ich bin ja in eine andere Stadt gezogen dann. Das habe ich jetzt eben noch nicht gesagt, ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen. In der Nähe von Bielefeld. Jetzt warte ich nur auf den Spruch eigentlich.
So ähnlich wie Nane Meier. Also ja, klar, die Stadt, die es nicht gibt und so. Was haben wir bei Nane Meier schon verpulvert, das Ding? Deswegen wirst du verschont.
Okay, ja, und das war total schön, da aufzuwachsen. Das war genau die richtige Größe. Bündekirch-Längern heißt tatsächlich der Ort. Aber dann mit 19 hieß es dann für mich auch, okay, so, ich hatte keine Grenzen in meinem Kopf, aber ich hatte Grenzen, was so das Örtliche angeht, was ich da werden kann. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nochmal ganz neu starten. Und ich hatte halt einfach keine Angst. Und das habe ich mir bis heute beibehalten. Ich habe nie Angst, dass irgendwie was schief geht. Ich habe sehr viel Vertrauen ins Leben. Und ja, das kommt auch durch die Kindheit. Und jetzt hast du eben noch gefragt nach Vorbild. Das war bei mir ganz krass tatsächlich. Und ich habe sie zuletzt getroffen, Sabine Christiansen.
Ach, wirklich?
Ui. Ich fand das so toll. Ich habe damals auch Markus Lanz, das gucke ich ja immer noch gerne. Aber auch Sabine Christiansen, meine Eltern haben auch immer diese Talkshows geguckt. Und ich habe es so gefeiert, wie die einfach Politiker oder Personen dann einfach so aus der Fassung geholt hat. Und wie man da so Dinge rausbekommen hat. Und ich fand das so toll. Und dann habe ich sie tatsächlich letztes Jahr getroffen auf einem Wirtschaftskongress und durfte sogar neben ihr auf der Bühne auch moderieren und Interviews führen. Und da war ich so, okay.
Die hat eine Aura, ne? Also diese Ruhe, die kann einen auch sehr einschüchtern, glaube ich, ne? Also und auch Souveränität und so. Also die hat einen riesen Tanzbereich, glaube ich, oder?
Ja.
War sie, okay, never meet your heroes, manchmal denkt man, oder Sheroes. Aber in dem Fall warst du trotzdem noch genauso angetan wie damals?
Ja, also auf jeden Fall anders natürlich, weil wenn du eine Person dann siehst, dann ist es auf jeden Fall was anderes. Aber es war auf jeden Fall dieser Moment, okay, krass, ich stehe jetzt auch hier. Ich stehe jetzt auf der gleichen Bühne und sie hatte sogar explizit mich über dann eine Agentur dann noch mit angefragt. Also es war richtig schön.
Wow, das ist ja ein wunderschönes Kompliment, ne? Du sagtest, es war Sabine Christiansen. Wolltest du selbst auch Moderatorin werden damals? Hast du gesagt, ich möchte auch ins Fernsehen, ich möchte das auch machen? Was wolltest du als Kind werden? Ist das dein Traum schon immer gewesen? Oder
tatsächlich wollte ich mal Politikerin werden. Also wie gesagt, es lief immer solche Talkshows bei uns. Dann habe ich erst überlegt, die eine Seite, Politikerin. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, da kriegst du so viel Hass ab. Also schon so mit 16, 17 habe ich mir gedacht, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Du musst so viel arbeiten und kriegst so viel Hass ab und so wenig Credits. Irgendwie nicht. Dann wollte ich Ärztin werden. Deswegen habe ich mich auch richtig angestrengt mit meinem Abitur. Das war auch gar nicht so schlecht, aber ich kann schlecht Blut sehen. Und habe ich gesagt, nee, das ist es vielleicht auch nicht. Und
maximal Pathologie dann.
Ja. Und dann muss aber auch schon das ganze Blut raus sein. Aber ich sag dir, ich habe diesen Traum übertragen auf meinen Neffen. Der schreibt gerade seine Doktorarbeit Medizin. Auf den bin ich sehr stolz. Ich habe den Traum übertragen, deswegen einer von uns macht's. Nee, und dann habe ich halt einfach gecheckt, okay, ich bin unfassbar neugierig. Ich liebe es, Geschichten zu recherchieren, Geschichten zu erzählen, aber vor allen Dingen auch von anderen Menschen. Weil es bringt mich tatsächlich auch so unglaublich weiter, diese Geschichten zu erfahren. Und dann habe ich gedacht, okay, was befriedigt meine Neugierde am besten? Das ist Journalismus. Aber
in Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Ist auch so ein kleiner Tipp, den ich dann gehört habe von jemandem, wenn du Journalistin werden willst, dann studiere nicht unbedingt Journalismus, sondern ich habe dann Medienmanagement studiert, also sehr BWL-lastig und konnte dann natürlich jetzt Bilanzen lesen und bin dann voll drin in dem Thema und dann bin ich dadurch in die NTV-Wirtschaftsredaktion gekommen.
Bevor wir da gleich nochmal auf den Studienweg kommen, Abitur, was haben deine Eltern, was waren die von Beruf? War da auch schon so ein bisschen was Medienmäßiges oder Steuerberater und Lehrerin oder wie war das zu Hause? Was waren da so Themen am Abendbrottisch?
Also tatsächlich so weit weg von Medien. Also meine Mutter hat bei der Sparkasse gearbeitet, die war Bankberaterin und mein Vater war Ingenieur. Also wirklich ganz weit weg von Medien. Und meine Schwester arbeitet auch bei der Sparkasse und ich war dann so die Erste, die so den Schritt, sage ich mal, ein bisschen weiter weg gegangen ist. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bedingt einfach dadurch, weil meine Eltern und meine Familie mir so dieses Vertrauen so unglaublich entgegengebracht haben und dieses Selbstbewusstsein, dieses, ja, was soll denn schon passieren? Was soll schon passieren? Okay.
Dieses Nest, was einem auch immer das Gefühl gibt, egal, wenn du da jetzt scheiterst, du kannst erstmal wieder zurückkommen und im Notfall bleibt ja auch immer noch eine Karriere Plan B bei der Sparkasse oder wo auch immer. Ne? Ich glaube, das ist, wenn man das hat, dann das hilft einem schon in dem Gefühl, wenn ich scheitere, ist es okay.
Ja, und meine Mutter oder meine Eltern generell haben auch immer den Spruch gesagt zu mir, wenn sie klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügeln. Irgendwie so geht der Spruch, glaube ich. Und das haben die halt auch wirklich gelebt und bis heute. Und ich liebe es, zurückzukommen und wir telefonieren auch jeden zweiten Tag. Ist alles schön, aber es ist nicht zu eng, es ist nicht zu weit. Ich habe da wirklich einfach richtig Glück gehabt im Leben. Danke, ja, lieber Gott.
Danke, liebe Eltern. Grüße gehen raus nach Bünde.
Genau.
Bünde, ne?
Bünde.
Genau, die hören auch alles. Die hören auch alles und gucken sich immer alles an. Dann kriege ich auch Kritik. Oh, da hast du heute aber ein bisschen viel rumgefuchtelt mit den armen Startup-Magazinen. Okay, ich achte drauf.
Du hast nicht Journalismus studiert. Jetzt erklär nochmal, warum. Bei mir ist es tatsächlich neu. Also ich kann mir schon vorstellen, warum, ne, dass man aus einem anderen Background kommt und gut interviewen kann, weil man weiß, worum es geht vielleicht. Aber erzähl du mal.
Genau, also tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich diesen Tipp damals bekommen habe. Aber es ging halt schon darum, ich habe schon gemerkt, so das Thema Wirtschaft interessiert mich. BWL war auch mal eine Option. Und dann war natürlich Medienmanagement so der perfekte Kompromiss. Und ich habe einfach richtig tief in diese Zahlen reingucken gelernt. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und wenn ich gucke bei uns in die NTV-Wirtschaftsredaktion, da haben die wenigsten Journalismus in dem Sinne studiert, weil das lernst du dann. Du gehst ja noch mal 2 Jahre auf die RTL-Journalistenschule und machst ein Volontariat, sondern wirklich sehr, sehr viel mit volkswirtschaftlichem Background, BWLer, auch wirklich tief Finanzbranche, dass du halt auch die Themen dann verstehst. Und dann ist aber die Kunst, die Themen so aufzubereiten für Leute, die davon gar keine Ahnung haben.
Ja, absolut. Das Runterbrechen ist für viele immer, egal in welchem Unternehmen auch, das Runterbrechen aufs Wesentliche eine Herausforderung. Ich habe auch, ich habe ja ein MBA in Medienmanagement gemacht und meine eine Lehrerin, die nannte mich immer liebevoll das Trüffelschwein, weil ich immer so tief gegraben habe, dass ich die Trüffel gefunden habe, aber die Aufbereitung war am Anfang echt nicht gut. Ne? Ich musste erstmal lernen, wie verkaufe ich das, was ich eigentlich gefunden habe, also wie bringe ich es auf den Punkt. Deswegen, ja, definitiv.
Der gute alte Küchenzuruf, so nennen wir das ja auch gerne im Journalismus, damit Erna aus der Küche heraus versteht oder sagt, hier, ne, darum geht es gerade, dieser Küchenzuruf, dass man einfach versteht, darum geht es in der Matz. Ganz kurz und knackig, dass Erna sagen kann, hey, Herbert oder wie auch immer, XY, das passiert da gerade. Und das muss man halt irgendwann verinnerlichen. Ja,
super. Und nach, also bist du während des Studiums schon in ein Praktikum gegangen, wo du journalistisch reinschnuppern konntest? Oder wie kann ich mir deinen weiteren Werdegang vorstellen?
Also es war auf jeden Fall so, dass ich auch Geld natürlich verdienen musste während des Studiums. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn, dann will ich natürlich etwas machen, wo ich Geld verdiene und was praktisch ist für meine Neugierde, aber auch für meinen Lebenslauf. Und dann habe ich bei der Tagesschau als Studentin gearbeitet, als studentische Hilfskraft bei der Tagesschau beim WDR, die Station. Mhm. Und dazu gehörte aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, Kaffee kochen. Also wirklich so richtige klassische Aufgaben und damals noch Archivbänder, da musste man in so einen Keller laufen, Archivbänder holen für die Redakteure.
Inzwischen das ja schon digitalisiert hoffentlich überall, aber damals wahrscheinlich VHS-Kassetten, ja. Ne? Das muss, ich glaube.
Katrin, sag mal, also wie ist das beim Öffentlich-Rechtlichen?
Also da wird schon sehr viel digitalisiert, das ist zum Glück so. Ne? Wir haben das zwar noch nicht ver-KIsiert, ne? Also Thema ist auch, ne, wie findet die KI sehr schnell Beiträge, so das sind so unsere Themen, aber ich glaube so richtige Bänder, das ist dann eher Bereich so und hier, also museales Durchführen von Besucherinnen und Besuchern und so Ausstellungsstücke, aber ja, ohne zu wissen, wie die Redaktion, ich bin ja auch immer mal da, wo die Tagesschau produziert wird, aber so tief da eingedrungen bin ich nicht. Aber soweit weiß ich das auf
jeden Fall. Also das kann ich jetzt als Beraterin aus der IT-Branche sagen, die ja nun Medienunternehmen berät, das ist überall schon, also in Deutschland schon abgeschlossen, auch bei den Landesrundfunkanstalten.
Sehr beruhigt mich, Verlege, das war bei mir, guck mal, da war ich dann 21. Und ich weiß noch, dass die Verantwortlichen vom WDR tatsächlich auch mal zu RTL rüber sind und sich angeguckt haben, wie die das denn so machen. Und dann bin ich ja irgendwann zu RTL und dachte so, okay, ist eine ganz andere Welt. Mhm. Science Fiction, oh mein Gott. Ja, und dann habe ich während des Studiums auch bei der Heute-Show gearbeitet und habe da tatsächlich auch Satire gemacht, politische Satire. Und habe da einfach echt gemerkt, also natürlich durch den Tagesschau-Job, wo ich nicht nur Kaffee gekocht habe und Bänder geholt habe, sondern wo man auch mal ein paar Sachen organisieren konnte. Ich habe einfach gemerkt, okay, das ist mein Ding. Hier wird meine Neugierde befriedigt, das ist mein Ding. Und dann ging es weiter.
Mich würde noch interessieren, hattest du jemanden, der dir auch die Türen geöffnet hat und hat gesagt, so hier, guck mal da, geh da durch. Oder hast du gesagt, ich hätte da mal eine Frage, darf ich da durchgehen? Wie war das bei dir? Oder bist du einfach durchgegangen, genau?
Ich habe zum Beispiel beim WDR, es waren ganz tolle Redakteurinnen waren da, also ich habe mich super mit denen verstanden. Mir wurde aber auch gesagt, so ja, ein Volontariat beim WDR und das dauert dann auch sehr lange und da ranzukommen. Also aus unserer Erfahrung, probier es doch auch mal hier beim Privatfernsehen. Und das war eher so, ja, wenn man das Mentoren, das waren auf jeden Fall hilfreiche Tipps, aber ich bin dann selber natürlich zu RTL und habe dann gesagt, oder zu NTV, ah hier, Volontariat, Wirtschaftsredaktion, okay, das ist ja eigentlich genau meins, mich dann beworben. Also da war jetzt kein Vitamin B in dem Sinne zugange, sondern ich habe es einfach gemacht, wieder so, was soll denn passieren? Mhm. Und dann Assessment Center und bin dann einfach durchgegangen und dann auch das, diese Volontariatszeit, jetzt habe ich Volontärinnen bei mir, die Station machen bei meiner Sendung und ich fühle es immer noch so sehr, wie die sich fühlen, weil ich mich damals so gefühlt habe, wie aufregend. Das war die tollste Zeit. Es war wirklich die tollste Zeit. Mhm. 2 Jahre, wo du Welpenschutz hast, wo du alles neu ausprobieren kannst. Ich glaube, der menschliche Geist, der liebt es auch, dieses Neue. Und wenn sich die Synapsen, die haben sich so schnell verknüpft und neu in diesen 2 Jahren, also so schnell hatte ich es danach auf jeden Fall nicht mehr.
Ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich heute Prüfungsabnahme bei meinen Studenten hatte. Ich bin unterrichte ja Change Management an der Hochschule für Musik und Theater in München. Heute war Prüfung und mein Herz ist so aufgegangen, als ich gesehen habe, wie sie alles so umgesetzt haben und auch aufgeregt war. Ne? Die erste Kandidatin hat in der Stimme gezittert und ich habe es so gefühlt, weil ich kenne das von mir selbst, wenn ich total aufgeregt bin oder auch meine ersten Präsentationen. Oh mein Gott, ich habe mir gedacht, mein Puls, meine Hände explodieren gleich.
Ja, und das sollte man nie vergessen, wie man sich selber in so einer Situation gefühlt hat und immer wieder auch sagen, hey, es gab damals Leute, die mir geholfen haben oder die nett zu mir waren, und ich möchte dieser Mensch sein für andere Personen, der Türen öffnet, der sie versteht. Und das sollte man nie vergessen, egal wie weit man angeblich oben auf irgendeiner Karriereleiter ist. Ich finde, das macht Menschen aus.
Auf jeden Fall. A-Woman.
Definitiv. Okay, du bist sozusagen bei der Station Volontariat bei NTV. Wie ging es weiter? Was waren deine Erfahrungen? Was hat dich geprägt in der Zeit, dass du gesagt hast, ja, hier bleibe ich?
Es war auf jeden Fall die Abwechslung. Also zum Volontariat bei NTV gehört auch, dass man Stationen macht. Ob in Frankfurt, da komme ich später zu, weil da war so ein Game-Changing-Moment für mich. Aber ich wurde dann, ich habe beim PS, das Automagazin, habe ich gearbeitet. Ganz frisch war ich da und dann wurde ich dafür eine Woche oder zwei war das, nach Lappland geschickt und musste Autos testen und mit so Rennfahrern rumfahren auf einem zugefrorenen Seen in Ivalo. Also ich war, ja,
fertig.
Das werde ich wirklich nie vergessen. Es war so unfassbar kalt, ich glaube irgendwie minus 30 Grad. Aber das waren so krasse Erlebnisse. Und da war auch wieder dieser Punkt, der Redaktionsleiter, der hat mir einfach vertraut und hat gesagt, Jana, du wirkst so patent, mach einfach mal, spring mal im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser. Es war sehr, sehr eiskalt. Und mach mal. Und es hat auch funktioniert. Natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, okay, das ist total über dem, was ich überhaupt leisten kann. Aber dann dieser Moment danach, okay, what's next? Jetzt kann mich erstmal nichts umhauen. Und das war das, was ich gemerkt habe in meiner Karriere an so vielen Punkten. Die Sachen, die mir erst so Angst gemacht haben, wo ich gedacht habe, das schaffe ich niemals. Die haben so dazu geführt, dass ich so stolz auf mich geworden bin und mir immer mehr zugetraut habe. Und die guten Dinge passieren außerhalb der Komfortzone. Das darf man nicht vergessen. Und das war eine der tollen Erlebnisse. Natürlich ist das Daily Business, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch hart, Nachrichtenbusiness. Da musst du um 5 Uhr morgens beginnt eine Schicht, musst du in 2 Stunden für 7 Uhr morgens eine Matz machen, schneiden, texten, vertonen.
Was ist eine Matz?
Eine Matz ist ein kurzer Beitrag, in der Regel so 1,30, wo du dann aktuelle Geschehnisse bei uns dann aus der Wirtschaftswelt zusammenfasst. Und das ist, wir haben es eben schon besprochen, die Kunst liegt in der Würze, nein, die Würze liegt in der Kürze, so rum. das auf 1,30 so einen komplexen Sachverhalt runterzubrechen und schneiden. Und ich weiß ganz genau, wie ich da teilweise morgens, ich bin auch echt ein Morgenmuffel,
hart.
Da saß und dann 2 Stunden und dieser Druck, es ist wirklich auch Adrenalin. Ja. Schaffst du es? Schaffst du es? Und dann bist du echt so Anfang 20. Aber das ist das Schöne bei NTV. Du hast einfach ganz tolle Leute um dich herum und Leute, die dir vertrauen und die aber dann auch so schöne Leitplanken bilden und sagen, hey, du schaffst das. Okay, dann hast du es vielleicht einmal nicht geschafft, dann beim nächsten Mal. Also ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass ich sehr viel Glück hatte auch mit diesem Arbeitgeber und auch mit ganz vielen Führungskräften und vor allen Dingen Frauen in meinem Fall. Also viele Chefinnen, die mich dermaßen gefördert und gefordert haben, was ich so schnell nicht vergessen werde und wie ich gesagt habe, was ich ganz aktiv versuche weiterzugeben. An die Personen, die jetzt bei mir sind.
Ich habe neulich einen Beitrag gesehen, da gab es eine Schalte aus Israel mit einer jungen Kollegin in der Tagesschau und ich weiß nicht, ob das irgendwie die Runde gemacht hat. Hanna Lescher ist die junge Kollegin, glaube ich, die auf einmal, wir waren alle live dabei, einen Blackout hatte und nicht mehr weiter wusste. Ne? Also die setzte wieder neu an und man merkte, die kriegte richtig Schweiß auf der Stirn und so. Und Jens Riva sagte, vielen Dank, Frau Lesch. Ich glaube, wir haben das Wesentliche verstanden. Grüße nach Tel Aviv. Und es ging um irgendein Gesetz, keine Ahnung. Und dann habe ich auf X mal geschaut, ne, was da so kam. Ich kann dieser Frau nur wünschen. Und sie war danach natürlich auch nochmal wieder aufs Pferd. Und ne, muss man ja wieder aufsteigen und dann machen. Und sie war danach auch wieder mal irgendwann in der Tagesschau. Ihr nur wünschen, dass sie auch jemanden an der Seite hatte. Und im Ja,
aber es sind ihr total, auch Kollegen total. Ja zur Seite gesprungen, die gesagt haben, hey, da ist
sorry, was ist denn hier los? Warum gibt es so viel Hass? Ja. Paul Ronsheimer war dabei unter anderem. So, Mädel.
Ja, ich habe es auch mitbekommen. Ich habe es auch mitbekommen und ich finde das, habe ich nämlich auch gedacht, weil sowas kann passieren. Und da auch nochmal ein Beispiel von einer sehr guten Freundin von mir. Clara Pfeffer heißt sie. Die ist bei NTV im Frühstart umgekippt, einfach weil das natürlich auch eine frühe Uhrzeit und hatte nicht gefrühstückt an dem Tag und einfach umgekippt in der Live-Schalte. Und da war dann auch direkt der Moderator im Studio, Daniel Schüler war das, hat auch direkt gesagt, okay, wir kümmern uns. Und die Kollegen haben das super aufgefangen, Pressemitteilungen wurden rausgegeben. Aber da gab es auch erst, da ging es noch irgendwie um Corona-Impfung oder was auch immer, also so ein bisschen rumgeschwurbelt wurde da, was natürlich absoluter Bullshit war. Aber sie hat auch direkt danach, Woche später, war sie wieder da. Mhm. Und das ist eine unserer besten Politikreporterinnen, die auch überall durch die Welt jettet. Und die ist einfach wieder da und das gehört dazu und das ist ein Teil von einem, aber das geht vorbei und das gehört auch dazu. Ich wurde mal das war Gott sei Dank keine Live-Schalte, es war eine aufgezeichnete Schalte, wurde ich im Schwimmbad in Hamburg, war das, mit Mikro, mit Klamotten, mit allem in den Pool geschmissen.
Oh.
Von so Rowdies.
Ja,
ja, da habe ich auch nur gedacht.
Humor.
War ich auch noch ganz,
das hilft ja nur
ganz,
Humor,
ganz
oder?
Jung. Ja. Ja, das Bild habe ich auch noch irgendwo. Das müsste ich euch eigentlich mal schicken. Das ist wirklich der Knaller, wie ich da stehe. Wie ein begossener Pudel. Dann kam noch die Polizei. Ja, Dinge passieren. Ja. Und es ist kein Weltuntergang. Wir sagen auch immer, wir operieren nicht am offenen Herzen. Das ist alles in Ordnung. Das Allerwichtigste ist einfach, dass wir uns unserer Verantwortung als Medien bewusst sind. Dass wir das ganze Thema Fact-Checking und sowas dermaßen richtig machen. Wir haben jetzt bei NTV auch eine neue Sendung, Faktenzeichen, wo es wirklich auch einfach darum geht, genau zu gucken, was ist Fakt, was ist Fake. Und das ist, glaube ich, das, was für uns Medien gerade super wichtig ist in der jetzigen Zeit.
Ja, total.
Oh ja. Da gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein. Erzähl doch bitte über Frankfurt.
Genau, da war ich, boah, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, dann war ich 24, glaube ich. Wie gesagt, ich bin jetzt 34, also vor zehn Jahren war das. Und zwar hatte ich dann Volo-Station in Frankfurt, das mal an der Börse. NTV hat da ja auch ein Studio. Und dann war es damals so, da ist Zalando an die Börse gegangen und einen Tag später Rocket Internet. Und das war wirklich so diese zwei großen Player der Startup-Szene. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig Berührungspunkte mit der Startup-Szene gehabt. Und habe ich gesehen, die haben die Börse geschmückt. Die haben eine riesige Party daraus gemacht. Vorher, wenn da Börsengänge waren, war so, ja, oh, okay. Und da war eine richtige Party-Stimmung. Weiß ich noch, dann habe ich einen der Rocket-Internet-Gründer, Olli Samwer, weiß ich noch, habe ich dann an die Hand genommen, habe ich zu uns nach oben ins Studio gezogen, weil jeder den haben wollte. Auch da habe ich mir wieder nichts gedacht, was soll denn passieren? Heutzutage denke ich mir, eieiei, Anna. Ein bisschen Prise Naivität auch, muss ich sagen. Und da habe ich so gemerkt, okay, hier passiert gerade was Großes. Hier passiert was Großes und das Thema Startups findet bei uns überhaupt noch nicht so statt. Jetzt mal ganz ehrlich, vor 10 Jahren war das Thema auch noch nicht so heiß. Da fing gerade Höhle der Löwen, fing dann an und das hatten wir einfach auch als Journalisten noch nicht so krass auf dem Schirm. Und dann hatte ich so, ich war wie gesagt kurz vorm Ende von meinem Volo und habe ich mir gedacht, boah, das müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen und bin dann damit zu unserer Chefredakteurin gegangen, Sonja Schwedtje, die ich immer wieder lobend erwähnen muss, weil die, wie auch eben dieses neue Format Faktenzeichen, einfach Ideen sieht und sagt, hey, mach doch mal. Und hat die es auch gesehen und hat gesagt, okay, Jana, finde ich gut, mach mal einen Piloten, mach mal ein Konzept, so und so sieht's aus. Ich stelle dich jetzt mal so und so lange frei und dann machst du mal. Und die Anfangszeit war natürlich krass, weil jede Woche wurden wir bewertet. Wie sind die Quoten? Wie sind die Abrufzahlen? Wie ist das Feedback? Und das hat mich aber auch reifen lassen, weil diese Angst, jede Woche etwas zu verlieren, was du dir dann so hart aufgebaut hast, das macht was mit dir. Und es hat mich aber auch so ein bisschen auch da wieder mutiger gemacht, weil ich mir gedacht habe, hätte ich nie diesen Schritt gewagt und auch wäre ich mal in diese Angst reingegangen, auch mal was zu verlieren, dann hätte ich nie das bekommen, was ich gewollt habe. Und das ist auch so ein krasses Learning, was ich dadurch einfach bekommen habe. Und dann habe ich damit angefangen. Mit Startup News hieß es damals, das war einmal die Woche 5 Minuten, mit meinem Kollegen Etienne Bell. Ich durfte ja auch noch nicht moderieren. Wie gesagt, ich war ja kompletter Newbie.
Newbie.
Voll. Und das war auch richtig so. Und das auch ganz wichtig. Meine Chefin haben mich auch geschützt in dem Sinne. Also halt, verbrenn dich doch nicht direkt am Anfang.
Ah, es ist so fantastisch auch, und das hört sich so schön an, dass dich ja da jemand auch ein bisschen nach oben gezogen oder unterstützt hat, von oben unten gepusht hat, so, ne? Das braucht
und auch eine Sicherheit. Eine Sicherheit gegeben, die man vielleicht im ersten Moment selber nicht sieht und denkt, ach, ich könnte doch jetzt auch vor die Kamera so total.
Könnte jetzt Bäume ausreißen, ne?
Ja.
Ich habe so viel Energie.
Ja, aber es kann auch gefährlich sein in so einem Moment, wenn man sich überschätzt und dann einfach sich verbrennt in dem Sinne. Wir haben zwar schon besprochen, okay, alles in Ordnung, aber das muss nicht sein. Und je älter man wird, desto mehr Selbstbewusstsein und Standing. Und so konnte ich mir halt wirklich das Standing erarbeiten und dann sagen, okay, jetzt bin ich bereit dafür, das komplett zu machen. Und bis dahin hatte ich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, der auch bei uns Nachrichtenmoderator ist.
Und jetzt heißt die Sendung Startup Magazin. Also der Name ist Programm, man kann sich schon denken, was ihr da so für Geschichten erzählt. Aber vielleicht magst du so mal ein, zwei Geschichten erzählen, die dich in letzter Zeit besonders begeistert haben oder die so hängen geblieben sind, wo dir immer wieder vor Augen geführt wird, deswegen mache ich den Job. Das ist so toll. Das sind diese Geschichten, die ich erzählen möchte, weil du vorhin sagtest, du bist auch so ein Trüffelschwein, ne? Bei diesem
Thema.
Ich
liebe das. Ne? Ja, ich liebe das einfach, weil das also auf so vielen Ebenen einfach mich bereichert und dann auch die Zuschauer bereichert. Also für mich erstmal kurz zum Startup-Magazin. Jede Woche erscheinen wir, das sind immer 22 Minuten circa, 5 Beiträge. Das mache ich mit meinem Kollegen Christoph Gabler zusammen. Und es ist auch echt viel Arbeit, so das so zu zweit zu machen. Aber wir sind da echt gut eingespielt. Und eine Geschichte, also ich kann mehrere erzählen, aber eine ganz besonders, hat mich so begeistert. Und das ging auch bei LinkedIn total durch die Decke. Und zwar ist das ein Startup aus Israel, die heißen WeWalk. Und die bauen Exoskelette und diese Exoskelette lassen querschnittsgelähmte Menschen wieder laufen.
Oh. Wow.
Und ich habe mit diesem Startup zum ersten Mal, glaube ich, vor 6 Jahren gedreht und hatte auch mit dem Protagonisten André van Rüschen, mir fallen auch die Namen direkt wieder ein, gedreht, der bei einem Autounfall querschnittsgelähmt wurde und dann dieses Exoskelett zum ersten Mal ausprobiert hat. Der ist jetzt seit 10 Jahren sogar schon WeWalker und hat das bei der Krankenkasse erstritten. Mittlerweile bezahlen das auch einige Krankenkassen. Also er hat da richtige Pionierarbeit geleistet. Und dann habe ich dem vor 1,5 Jahren habe ich ihn wieder getroffen, habe so ein Follow-up gemacht. Und es war einfach so schön zu sehen. Und dann dieser Moment, wenn der aus seinem Rollstuhl rausgeht in dieses Exoskelett und dann läuft. Und dann hat er mir gesagt, was sein Sohn damals zu ihm gesagt hat, als er zum ersten Mal in diesem Exoskelett war. Weil sein Sohn kannte ihn nur im Rollstuhl und meint so, Papa, du bist aber groß.
Oh, oh Gott.
Und das war einfach so krass. Und auch das Feedback, was ich von Leuten bei LinkedIn oder auch auf den Fernsehbeitrag bekommen habe, war so oft so, okay, könnte das nicht was sein für meinen Bruder, meinen Vater oder wie auch immer. Und das gibt mir Hoffnung. Und das ist halt das Ding, was Startups auch machen, die bieten Lösungen für Probleme, innovative Lösungen. Ganz wichtig, man muss immer kritisch dran gehen. Also wir machen keine Werbung, ganz, ganz wichtig. Ich werde euch auch gleich ein anderes Beispiel nennen, wo es ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Aber es gibt Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, wo man das Gefühl manchmal hat, ey, ich verliere so ein bisschen die Hoffnung ans Gute. Und es gibt aber im Unternehmertum vor allen Dingen. Man muss nicht immer nur in der Politik gucken nach Lösungen, sondern im Unternehmertum gibt es Lösungen für Probleme, wo Leute echt engagiert sind und Bock haben und das nicht nur machen, weil sie viel Geld verdienen wollen, sondern weil sie was bewegen wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mache.
Jetzt gerade gab es ja auch wieder den Brandbrief der Unternehmer, die sich zusammengeschlossen haben und Unternehmerinnen, die gesagt haben, so, jetzt reißt euch zusammen hier, wir müssen was machen, ihr müsst was bewegen und so. Also die Kraft der Wirtschaft und auch da mit politischen Aussagen nach vorne zu gehen, das gibt auch Hoffnung, neben den Produkten, die Lösungen anbieten. Ne?
Total.
Jetzt das andere, das Negativbeispiel, bevor wir zum Podcast kommen, weil den gibt es ja auch noch dazu. Ne?
Ja, genau. Das Negativbeispiel hatte ich ganz, ganz lange und jahrelang immer auch als Positivbeispiel genannt.
Okay.
Deswegen ist es besonders interessant und führt mir auch immer wieder vor Augen, wie sich Dinge ändern können. Und zwar ist es das Startup Sono Motors, heißen die, aus München. Die bauen Autos oder haben Autos gebaut, die mit der Kraft der Sonne fahren. Die haben so Solarpaneele auf dem Auto, also haben einfach sich überlegt, wir bauen einfach ein Auto, was mit der Sonne fährt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es nicht so easy ist, gegen diese etablierte Autoindustrie anzukämpfen. Ich habe tatsächlich auch bei denen, ich begleite Startups auch immer, Jahr für Jahr, ich besuche die immer wieder. Und ich habe die ganz am Anfang vor 7, 8 Jahren tatsächlich zum ersten Mal besucht, wo die in so einem kleinen Ladenlokal waren, mega mini. Ja, und dann haben die, Jahr für Jahr wurden die immer größer, größer, größer und haben mehrere Millionen eingesammelt. Crowdfunding-Kampagnen, wo sie da mal 50 Millionen und hier mal 50 Millionen, die sind echt riesig geworden. Und dann kam dieser Turning Point, so vor circa einem Jahr. Also man muss wissen, dass sich auch ein bisschen das Klima verändert hat in der Startup-Szene. Die Investoren sind zurückhaltender geworden, einfach weil die Zinsen anders sind. Das Geld ist nicht mehr so billig, wie es früher war. Ja. Und natürlich auch diese ganzen geopolitischen Probleme machen Investoren zurückhaltender. 2021 war ein krasses Rekordjahr. Also da wurden irgendwie 17 Milliarden Euro in die Startup-Szene gepumpt. Oh, wow. Jetzt ist es viel, viel weniger. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 4 oder 5 Milliarden letztes Jahr. Also es ist viel weniger geworden. Und jetzt die Investoren gucken auf das Thema Profitabilität. Und nichts ist unprofitabler als so ein Startup, wo du halt ganz viel Geld reinstecken musst natürlich und wenig rausbekommst. Es gab jetzt auch zuletzt viel Kritik auch an diesen Crowdfunding-Kampagnen, dass die da nicht so komplett ehrlich waren. Und ja, die haben dann wirklich gesagt, okay, wir müssen aufgeben. Wir bauen dieses Auto nicht. Es gibt noch einige Fälle, wo halt Leute auch angezahlt haben und für ihr Auto. Und das wird jetzt alles abgewickelt. Das Startup konzentriert sich jetzt auf Solarpaneele, die dann irgendwie auf Bussen drauf sind. Also haben so ein bisschen das geschiftet. Persönlich, also ich glaube, die wollten wirklich was verändern. Aber da zeigt sich auch gerade wir Medien haben das Thema natürlich auch total jetzt nicht gehypt, aber es war natürlich spannend für uns. Und dann muss man.
Hätte auch laufen können.
Ne? Aber ne, nur eins von 10 Startups schafft es. Also das ist auch so ein Ding. Und das war aber eigentlich ein gutes Beispiel. Sachen können hochfliegen, können auch wieder tief fallen. Aber ich bin mir sicher, dass die sich auch wieder aufrappeln werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel von leider einer Geschichte, die sich dann ins Negative gedreht hat.
Ja, na, aber so negativ fand ich es jetzt nicht. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie Wirecard, weißt du? Was so auch das Unternehmen mega gehypt, DAX-Unternehmen und dann, alles nur eine Blase.
Ja, nee, die hatten wir auch, aber Wirecard habe ich mir gedacht, das hat ja jeder schon mitbekommen. Aber davon haben wir uns auch immer so ein bisschen ferngehalten. Nee, also sonst so ganz klar, es sind auf jeden Fall einige Startups auch pleite gegangen, mit denen wir gedreht haben. Aber das ist
das Risiko.
Das ist nun mal.
Also, das ist ja das Risiko. Und ich finde, dazu passt der Titel des Podcasts eigentlich ganz gut. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, irgendwann muss man sich auch in die Augen schauen und sagen, haben wir das jetzt richtig gemacht hier oder ist es auch Zeit aufzugeben? Ne? Also, das weiß man nie. Und dieser Mut und auch die Kreativität und den Glauben zu haben, das schaffen wir schon irgendwie. Und dann irgendwann sich eingestehen zu müssen, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, lass es uns einfach abwickeln, weil wir kommen hier nicht weiter. Dann ist das so.
Aber ich finde es immer so hart. Also woher weiß man dann eigentlich, dass es jetzt wirklich nicht mehr funktioniert?
Wenn du die Leute nicht mehr bezahlen kannst.
Häufig wird ja gepredigt, du musst noch mal die Extrameile gehen und guck dir Steve Jobs an und in der Garage und irgendwie Hypothek aufs Haus und Haus und Hof, alles. Frau wollte ihn verlassen und dann plötzlich ging es durch die Decke. Ja, hätte er vernünftig gehandelt und vorher gestoppt, dann wäre jetzt, also ich meine, er ist nicht mehr da, ne? Aber dann hätte er die Karriere nicht hinlegen können mit seinem Apple-Unternehmen.
Ja, aber es ist halt immer, man darf auch nie vergessen, das Gründerleben wird auch immer so ein bisschen glorifiziert. Es ist verdammt hart. Ich habe heute mit einem Gründer gesprochen, mit dem ich bald im Podcast rede, der auch ganz offen seinen Burnout offen gemacht hat. Und das Thema Gründer-Burnout gibt es ganz, ganz oft. Und die gehen so dermaßen über ihre Grenzen. Und natürlich ist das auch nicht immer gesund. Es wird langsam auch so ein bisschen mehr, das Thema Mental Health kommt da mehr an. Aber die gehen auf jeden Fall immer die Extrameile. Und irgendwann kannst du nicht mehr, irgendwann, wenn die Investoren sagen, du kriegst kein Geld mehr oder eine Finanzierungsrunde platzt, dann stehst du da und kannst du eigentlich vielleicht auch gar nichts dafür, wenn ein Investor einfach sagt, ach nee, ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Es hängt manchmal an so kleinen Dingen, dann war es das. Und das macht natürlich die Startup-Szene für uns Medien jetzt natürlich auch super spannend, weil da unglaublich viel passiert und Musik drin ist. Aber für die Personen, für Gründerinnen und Gründer, die ich ja immer sehr nah auch begleite, ist das manchmal wirklich eine Achterbahnfahrt.
Ja. Investierst du eigentlich selbst? Ich muss gerade an diese Investitionsplattform Companisto denken. Investierst du selbst auch in Startups oder sagst du, nee, das ist so risikobehaftet?
Nee, das wäre für mich auch in gewisser Weise ein Interessenskonflikt.
Ja, stimmt.
Und auch wir in der Wirtschaftsredaktion, also man muss auch aufpassen, welche Aktien man kauft. Also du musst halt journalistisch super, super sauber sein, auch gerade wenn du in der Wirtschaftsredaktion arbeitest.
Du hattest vorhin, also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen das Ausbrennen, ne, als Thema, auch für deine eigene Karriere, ne, immer so ein Thema, Achtung, hab irgendwie jemanden, der dich erdet oder der dir sagt, so, komm mal runter, verbrenn dich bitte nicht, so, da hattest du Glück auch mit deinen Chefin oder Vorgesetzten. Was hilft dir sonst noch, was tust du, um dich so runter zu bringen, ne, und so ein gutes Korrektiv, hast du das? Und wenn ja, wer oder was ist das?
Also es ist tatsächlich auf jeden Fall auch mein Freund, wo ich einfach merke abends, der auch sehr, sehr viel arbeitet, aber dieser Austausch einfach. Und ich war früher, war ich anders. Das kommt aber auch, es hört sich immer blöd an, aber es kommt auch mit dem Alter. Früher habe ich immer gedacht, ich muss überall sein. FOMO, Fear of Missing Out. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Und das hört sich jetzt blöd an. Bei mir war die Corona-Zeit der absolute Gamechanger, der wirklich mir gezeigt hat, okay, du kannst auch ein bisschen weniger überall sein. Das war ja gar nicht möglich. Und trotzdem funktioniert es. Und 2020 war so für mich persönlich dann damals im Ende das erfolgreichste Jahr. Ich bin da LinkedIn Top Voice geworden. Es sind so viele Dinge passiert, wo ich mir irgendwie gedacht habe, okay, krass, es geht ja auch irgendwie ein bisschen anders. Und wenn du ausbrennst, you can't pour from an empty cup. Also, ne, man kann, das funktioniert einfach nicht. Ich bin ganz ehrlich, natürlich gehe ich definitiv die Extrameile und arbeite auch mehr, obwohl ich bin, ne, ich bin fest angestellt. Ich müsste das nicht, aber ich habe natürlich auch einfach einen gewissen Qualitätsanspruch und möchte Dinge machen. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, Familie, Freunde, dass das nicht zu kurz kommt. Weil nur dann kann ich auch kreativ im Job sein, wenn ich weiß, ich bin auch entspannt und ich bin auch geerdet. Und das sollte definitiv nicht zu kurz kommen. Und also für mich ist es wirklich einfach auch Gespräche mit Freunden, in der Natur sein. Und ich kann mich richtig gut entspannen. Also ich bin auch wirklich, wenn ich im Urlaub bin oder, ja, ich gucke, natürlich poste ich auch irgendwie noch bei LinkedIn, aber es stresst mich nicht. Aber ich habe irgendwie so eine ausgeglichene Art, das sagen mir auch manchmal irgendwie Leute, wenn sie sich, oder meine Mutter sagt mir das immer, dass sie immer so gerne mit mir zusammen ist, weil ich immer so entspannt bin.
Ein schönes Kompliment von deiner Kompliment. Mama.
Ja, absolut.
Ja, also irgendwie auch in Familienurlauben. Es ist schon eine Typsache, aber man muss es auch ganz aktiv angehen. Und man kann sich auch sagen, du bist nicht weniger erfolgreich, wenn du jetzt nicht jeden Tag über deine Grenzen gehst.
Die Tasse muss ja auch irgendwie ausgefüllt sein. Und trotzdem auch noch die Frage, so gibt es so ein nächstes Projekt, irgendwas, wo du schon dran denkst, was sich so in deinem Kopf vielleicht schon gepflanzt hat und wo du schon so ein bisschen denkst, na, das könnte das nächste sein, oder bist du jetzt erstmal so ganz zufrieden und denkst da noch gar nicht so an morgen?
Ach doch, das kann ich natürlich mir nicht verkneifen.
Du bist Journalistin.
Ich bin Journalistin, genau. Also neben der Sendung, die ich ja mache, habe ich dann ja Anfang des Jahres noch einen Podcast gestartet, Startup jetzt ganz ehrlich. Und tatsächlich schlummert in mir auch noch eine Buchidee. Da kann ich aber jetzt noch nicht so viel zu verraten. Das ist alles noch im Flow. Aber da könnte auch im Jahr 2025 was kommen. Auch da habe ich mir wieder gedacht, ja, warum nicht? Mal gucken. Irgendwie denke ich natürlich auch so, ja, okay, jetzt ne, viel Arbeit mit dem neuen Podcast und noch so. Aber gut, was soll denn passieren? Also mehr als, dass man es nicht rechtzeitig abgibt, kann ja nicht passieren.
Richtig. Ja, genau.
Ja, cool. Wir sind gespannt.
Kannst du schon so ein bisschen Thema ungefähr?
Ja, also es geht so ein bisschen auch in die Richtung Sichtbarkeit, vielleicht geht es auch ein bisschen um das Thema Corporate Influencing, LinkedIn, was ja gerade so ein heißes Thema ist, wo ich auch innerhalb von der RTL-Gruppe, ich habe witzigerweise gestern auch wieder so einen Workshop gegeben zum Thema LinkedIn, einfach um den Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ne? Mit Sichtbarkeit, das ist nicht negativ, wie man es ja irgendwie auch gerade als Frau früher oftmals so im Kopf hatte, bloß nicht zu sichtbar sein, nicht zu sehr auffallen, sondern wir können das ruhig machen. Ich zeige auch die Gefahren auf, also da gibt es auf jeden Fall auch immer Beispiele, aber auch die Chancen. Also ich kann ganz klar sagen, durch Sichtbarkeit auch jetzt gerade bei LinkedIn, da hat sich schon viel geändert bei mir. Und natürlich gibt es dann auch Kritik, aber das hält sich dann schon noch in Grenzen. Und du hast intern und extern von deinem Unternehmen echt eine Sichtbarkeit, die cool ist. Und warum sollte man das nicht nutzen?
Absolut. Cool. Oh, 2025, alles klar schon.
Ja, mehr kann ich noch nicht sagen. Es ist noch im Fluss, sage ich.
Ein bisschen Spannung müssen wir auch noch aufrechterhalten. Also insofern.
Vielleicht können wir damit den Bogen ausschlagen zu den Wünschen an die Politik und Gesellschaft von dir. Also wenn du jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben könntest, wie sie ihre Stimme nutzen, weil jede einzelne Stimme zählt ja. Was würdest du ihnen auf dem Weg mitgeben können?
Dass wir wegkommen müssen von diesem Weltuntergangsnarrativ, was einfach so depressiv macht und traurig macht, und einfach hinkommen müssen zu einem Narrativ, was Mut macht, was Mut und Lust auf die Zukunft macht, weil wir haben so tolle Leute in diesem Land, die so viel bewegen können und wollen, und wir müssen uns ein bisschen mehr darauf fokussieren, auf die Chancen und nicht immer nur auf die Risiken, was wir Deutschen ja auch immer so gerne machen.
Ja.
Und das wäre das, was ich German Angst, was ich mir so sehr wünsche, dass wir dieses Narrativ von unserem Land ändern. Und ich sage euch ganz klar, das kann jeder selber, da kann jeder seinen Beitrag zu leisten, egal ob jetzt Unternehmerin, Unternehmer, Journalistin, Journalist, wie auch immer. Und ich glaube, dann hätten wir alle ein bisschen bessere Zeit, oder? Und ein bisschen bessere Stimmung.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Also, wie sich gerade auch die Stimmung so ein bisschen ändert, ne? Und es gibt ja auch so Leute, jetzt fiel mir gerade das Buch ein von Maya Göpel, wir können auch anders, ne? Also diese Beispiele mal zu geben, wer Klimawandel, alles ist immer so, ihr dürft das nicht, überall steht ein Verbotsschild dran und Kasteiung und Streichung und so weiter, aber dass es eben doch noch auch tolle Beispiele gibt oder auch Menschen, die Mut machen, mit denen du ja auch zum Teil zu tun hast, auch wenn sie vielleicht scheitern, sie versuchen es wenigstens, ne? Dann ist das ja schon, man muss nicht gleich ein Unternehmen gründen. Das war sicherlich auch nicht Ansinn deines Aufrufs gerade, aber das kann man auch im Kleinen tun und ja.
Ja, einfach seine Stimme nutzen. Und ich weiß, Verena Pauster, die hatte ich auch interviewt und die hat auch gesagt, dieses negative Mindset, das zieht einem doch jegliche Energie aus dem Körper, Zitat Ende. Ja. Und das habe ich so gefühlt, als sie das gesagt hat, weil ich das auch sehr selber gespürt hatte, so die Wochen davor. Und jetzt durch diese Korrektivrecherchen hatte ich nochmal das Gefühl, das zieht einem ja alles weg, aber dann diese Demonstrationen zu sehen und die Leute, die auf die Straße gehen und für Demokratie da einstehen, das gibt mir dann die Energie wieder zurück in die Knochen sozusagen, weil hätte ich nicht gedacht. Von Deutschland, bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht.
Ich war so, Katrin kann das bestätigen, vorher so ängstlich und in Sorge um Deutschland als demokratisches Land, weil ich irgendwie von allen Seiten mitgekriegt habe, die AfD bohrt schon seit Jahren in dem östlichen Teil und erreicht auch hier in Hamburg schon einige intellektuelle Köpfe und auch nicht intellektuelle Köpfe, und dachte ich so, ich muss das Land verlassen. Und als ich dann die Massen, die Bilder gesehen habe und auch in Hamburg selber bei der Demonstration vor 2 oder 3 Wochen dabei war, dachte ich so, ich fühle mich richtig erleichtert. So, dieses Land steht zu den Prinzipien und den Grundgesetzen, und da so, juhu, ey.
Da hilft auch der Podcast, ne? Also auch dieser Austausch. Wir waren auch so, was machen wir? Wir müssen was machen. Ja, komm, was machen wir denn jetzt? Und selbst wenn es nur so eine kleine Podcast-Folge ist, ne, oder auf eine Demo gehen, wir kamen nicht zueinander. Kim stand am ganz anderen Ende und ich so, du, sorry, Schatz, ich komme nicht zu dir. Und dann haben wir, aber alleine.
Spricht ja für die Menschenmasse,
ja.
Ne?
Ja, total, ja. Total, ja.
Ja, und ich hatte jetzt auch eine Podcast-Folge, habe ich aufgenommen mit Gülşah Wilke, Gründerin von dem Verein Two Hearts, wo es im Endeffekt darum geht, auch Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund zu fördern, zu vernetzen, Hilfeleistung zu geben. Und da ging es auch darum, dass sie gesagt hat, wir brauchen doch ein anderes Narrativ in Deutschland. Es gibt diese tollen Gründerinnen und Gründer und die sind sogar nachgewiesenerweise statistisch erfolgreicher, weil die auch durch ihre Herkunft, und wenn du dann so eine Resilienz lernen musst und dich durchsetzen musst, das ist genau das, was du halt brauchst im Unternehmertum. Und wir hatten ein tolles Gespräch, was einem halt auch Mut gemacht hat. Und sie hat auch gesagt, hey, du kannst auch beides sein, ne? Also bin ich die Türkin, die auf einer türkischen Hochzeit tanzt, oder bin ich die, an der Apps studiert hat, an der Elite-Universität? Und sagt sie immer, du kannst beides sein. als Mensch mit Migrationshintergrund. Wir müssen aufhören, Menschen mit Migrationshintergrund als Belastung zu sehen, sondern eher als wirklich Bereicherung, die wir brauchen, gerade im Arbeitsmarkt. Also wir sind, Entschuldigung die Wortwahl, wir sind am Arsch, wenn wir die Leute nicht haben.
Das war auch Teil unserer Folge. Dass wir, also wenn wir das Szenario mal durchspielen und all diese Menschen verschwinden, wie arm wäre unser Land? Es würde auch einfach nicht mehr lebensfähig sein. Nicht gar nichts, es wird ja gar nichts mehr gehen. Ne? Also diese Frau, die notieren wir uns auch auf jeden Fall auch, Kim, die haben wir auf dem Schirm. Wir müssen so langsam zum Ende kommen und dabei habe ich so richtig Bock, noch weiter Beispiele, dass wir die uns gegenseitig zuwerfen, aber das können wir auch sicherlich noch darüber hinaus tun, indem wir einander folgen oder dir auch folgen auf LinkedIn. Da seid ihr draußen natürlich auch herzlich eingeladen, dir zu folgen. Ich habe schon gesehen, wie...
Oder auch auf Instagram. Genau. Auch sehr, sehr.
Du bist auf jeden Fall eine unglaubliche Inspiration, Jana, kann ich nur sagen. Und wir möchten dir, ich spreche jetzt mal für uns beide, sehr danken, dass du uns ein paar Einblicke gewährt hast, auch in dein Mindset, nicht nur in deine Projekte, sondern auch in die Art und Weise, wie du denkst. Und das finde ich zumindest auch sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank.
Ach, vielen Dank euch. Genau. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist auch immer schön, sich selber noch mal so ein bisschen zu reflektieren und auch noch mal so darüber nachzudenken, wie man da hingekommen ist und was alles so passiert ist. Und vielen Dank euch, dass ihr diesen tollen Podcast macht.
Ja, gerne. Danke auch.
Wir danken uns auch immer wieder.
Weitermachen.
Ja, auf jeden Fall.
Selbstlob muss auch manchmal sein. Vielen Dank auf jeden Fall. Genau.
Und natürlich auch Shoutout zu deinem Podcast, ja, hört da bitte rein. Ja. Wir verlinken dir natürlich selbstverständlich in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Und genau, nächste Woche haben wir wieder eine neue Episode parat für euch und denkt dran, uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen und meldet euch gerne bei Social Media, wenn ihr Einreichungen machen möchtet zu Frauen, die wir interviewen oder auch Frauen, die wir vorstellen sollen. Und Katrin.
Jetzt aber, liebe Kim, liebe ihr alle da draußen, wir freuen uns auf das nächste Mal und nochmal vielen Dank an dich, Jana, und hoffentlich bald mal in Person. Das würde mich und uns sehr freuen.
Ja,
also
genau. Mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und zum Schluss muss ich natürlich sagen, raus aus der Komfortzone, nur da passieren die spannenden Dinge, wenn ich einen Satz mitgeben könnte.
Bestes Schlusswort. Bestes Schlusswort. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.